Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Entweder nachts im Radio oder jederzeit als Podcast. Das nicht imperiale Russland, wie die Jury heute sagte, das haben wir zu Gast. Die Autorin Maria Stepanova bekommt den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung. Und wir wollen von ihr wissen, wann sie glaubt, dass das Putin-Regime am Ende ist. Dann haben wir Annie Ernaux bei ihrer Nobelpreisrede zugehört. Und noch eine Preisträgerin, das ist die Sendung der großen Preise. Wir stellen die neue Turner-Preisträgerin vor. Und wir schauen uns einen Film mit Will Smith an, in dem er einen entflohenen Sklaven spielt. Ein europäischer Preis für eine russische Autorin mitten im Krieg. An eine Exilantin, an jemanden, der sich gegen das Regime stellt. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Etwas umständlicher Titel, aber inzwischen einer der wichtigsten Preise seiner Art auf unserem Kontinent. Er geht an die russische Autorin Maria Stepanova. Und Jurymitglied Maike Albart hat heute bei uns über sie gesprochen.
Sie ist eine Lyrikerin, eine Dichterin von Weltrang. Sie ist in über 20 Sprachen übersetzt und hat ganz großartige Werke geschrieben. In ihren Büchern, in ihren Zyklen geht es um die Rückeroberung eines Gedächtnisraums. Das ist ihr Projekt. Es ist eigentlich so eine Art Arbeit an der Erinnerung.
Und ihre Literatur klingt unter anderem so.
Die Dichtung. Absurdes, vieläugiges Wesen mit vielen Mündern, das in vielen Körpern zugleich lebt, ging zuvor durch viele andere Körper, die jetzt zwecks Erhalt auf Station sind, wie etwas demnächst zu Gebärendes.
Gedichte, Romane, Essays und jetzt eben auch ein Preis. Maria Stepanova ist am Telefon.
Добрый день.
Ich gratuliere natürlich. Поздравляю.
Спасибо огромное.
Vielen Dank, sagt sie natürlich. Großen Dank. Sie sind Exilantin. Was bedeutet dieser Zustand für Sie als Künstlerin? Вы живете за рубежом, в Exile. Что это значит для вас, как художница?
Я еще, честно говоря, не успела оценить свое положение, несмотря на то, что я не в России уже много месяцев. Мне трудно поверить, что это происходит, и что я действительно нахожусь, пафосно выражаясь, в изгнании.
Sie sagte, Maria Stepanova, dass sie den Zustand, obwohl sie schon einige Monate in Deutschland ist und im Exil lebt, noch gar nicht richtig begreifen konnte.
Я очень надеюсь когда-нибудь вернуться домой в Москву, но для этого, видимо, страна, из которой я уехала, должна измениться.
Sie möchte natürlich ja so bald wie möglich nach Moskau zurückkehren, aber dazu muss sich das Land, aus dem sie weggegangen ist, verändern.
В нынешней ситуации глупо об этом говорить на фоне войны. Я не могу и не смогу работать в России как писательница. Все-таки это мой способ существования и возможность писать то, что я думаю, и публиковать это без цензуры очень важно.
Und sie kann auch deswegen noch nicht zurückkehren, weil, das ist ja offensichtlich, sie als Autorin, als Schriftstellerin eben im Moment in diesem Russland gar nicht arbeiten könnte, weil die Zensur herrscht. Und solange das so ist, in diesem Kriegszustand mit der Zensur und all diesen Umständen, kann sie einfach noch nicht zurückkehren.
Das ist natürlich eine sehr kleine Problem auf der Katastrophe, die jetzt passiert, auf der russischen Aggression in der Ukraine. Ну, это просто такие условия существования такой ситуации.
Das ist natürlich, und da relativiert sie auch so ein bisschen ihre Situation, ist das eher etwas Marginales, was sie jetzt gerade betrifft, das Problem, was sie hat angesichts des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt. Aber für sie ist das eben auf jeden Fall zentral. Wie ist das im Grunde genommen jetzt im Moment, in dieser Zeit, im Exil? Können Sie schreiben?
Я переживаю что-то вроде странной немоты, иногда я пишу стихи, но все равно это ощущается как молчание. Мне кажется, что писать сейчас надо по-другому.
Sie schreibt, sagt sie, schon durchaus Gedichte, aber irgendwie kommt ihr das seltsam vor. Es wirkt auf sie selbst, als ob sie letztlich doch schweigen würde. Man müsste jetzt, sagt sie, Maria Stepanova, eigentlich was anderes schreiben. Was müsste man schreiben? Что сейчас надо писать?
Ведь мне кажется, что главная проблема сейчас – это язык. И что на язык надо смотреть, к нему надо прислушиваться, с ним надо работать, потому что русский язык, когда к нему приглядываешься вот на фоне войны, он как минное поле. В нем заложен очень большой потенциал насилия.
Alle Augen auf die Sprache, sagt Maria Stepanova. Die russische Sprache ist in diesem Krieg ein Minenfeld. Und daher ist das eine sehr große Herausforderung für Sie, mit dieser Sprache umzugehen, in der jetzt eben auch ein Stück Gewalt steckt.
Я не верю, что язык может быть в чем-то виноват. Но язык так же, как люди, может болеть.
Also Sie glaubt dennoch nicht daran, dass Sprache als solche per se eigentlich schuldig werden kann, aber Sprache kann krank sein. Sie kann Probleme haben, ähnlich wie Menschen letztlich auch. Und daran gilt es zu arbeiten.
В русском очень много выражений, поговорок, идиом, которые прямо вызывают в сознании образы войны, так что наша повседневность оказывается очень тесно связанной, да, с мыслью о насилии. Так что работа писателя, особенно поэта, в темные времена, она чем-то похожа на работу сапера. Язык нужно очистить и попробовать предоставить ему какой-то другой модус для существования.
Die russische Sprache, so berichtet es Maria Stepanova, ist voller Redewendungen, die von Krieg und Gewalt erzählen. Als Lyrikerin in dunklen Zeiten, sagt sie, arbeite ich wie eine Minenentschärferin. Ich grabe die Sprache aus und säubere sie und versuche ihr eine neue Existenz zu geben. Nun ist es ja wirklich nichts Neues für die russische Gesellschaft, in einem autoritären Staat zu leben. Im Grunde genommen gab es ja nur ein kleines Fenster in den 90er Jahren, wo so etwas Ähnliches wie Demokratie und Freiheit existieren konnten. Und dann, seitdem Putin die Macht übernommen hatte, ging es ja eigentlich, was das angeht, was die Liberalität angeht, konstant nach unten. Warum ist es eigentlich so, dass es diese autoritäre Tradition in Russland offenbar nie wirklich abgelegt werden konnte? Warum hat es dieses Land nie geschafft, sich daraus zu befreien? Почему не было сил, не было возможности освободиться от этой авторитарной традиции?
У нас, у интеллигенции, у интеллектуалов, был только один шанс, который мы не использовали или недостаточно хорошо использовали. В 90-е годы, которые вы упомянули, была возможность изменить этот ход истории, попытаться выстроить государство по каким-то, ну, на других основаниях, на демократических основаниях.
Ja, sie erinnert daran an diese 90er Jahre eben, wo auch die Intellektuellen eine große Chance verpasst haben, die Gesellschaft demokratisch zu gestalten.
Я думаю, что в этом есть какая-то большая доля нашей вины.
Und sie spricht von uns, also von den Intellektuellen, dass die eben da auch durchaus Schuld auf sich geladen haben, diese Zeit nicht genutzt zu haben.
Многие, ну и я тоже в силу каких-то, с начала 2000-х годов писали, говорили, пытались обратить внимание людей в России и людей на Западе на то, что происходит, чем это грозит. Видимо, все было предрешено еще тогда. То есть тот путь развития, который Путин предлагал, он мог привести только сюда.
Also sie kann von sich sagen, dass sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, seit den 2000er Jahren, wie das Putin-System funktioniert, auch im Westen immer darüber gesprochen hat, andere haben das auch getan, aber das offenbar nicht genug wahrgenommen worden ist, auch in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen worden ist und letztlich, so wie das Putin-System begann in den frühen 2000er Jahren, musste es, so sagt es Maria Stepanova, fast logisch zu dem führen, was jetzt in Russland zu erleben ist. Ich würde sie aber ungern aus diesem Gespräch entlassen, ohne noch zumindest nach der Hoffnung zu fragen. Also irgendwoher muss sie doch kommen. Irgendwoher muss es doch eine Perspektive geben für die Zeit nach Putin. Где ваша надежда для будущего без Путина?
Для меня источник надежды – это Украина и то, как невероятно она
Also ihre Hoffnung, sagt Maria Stepanova, kommt tatsächlich aus der Ukraine. Sie sieht diesen Widerstandsgeist und genau der macht ihr Hoffnung, dieser Widerstandsgeist gegen die russische Aggression.
Для меня действительно эта война имеет символическое значение. Это буквально, ну, битва добра со злом.
Dieser Krieg hat symbolische Bedeutung für sie. Es ist der Kampf Gut gegen Böse.
И это значит, что грубой силе, насилию можно противостоять и выйти из этого противостояния победителем. Может быть, когда-нибудь это получится и в России.
Das heißt also für Sie, was Sie da beobachtet, dieser Widerstandsgeist in der Ukraine und die Hoffnung darauf, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, dass man eben mit diesem Geist, mit diesem Widerstandsgeist gegen rohe Gewalt, gegen eine große Übermacht ankommen kann. Und wenn von der Energie etwas nach Russland überschwappt, dann hat sie Hoffnung.
Россия не ограничивается Путиным, его системой. Она больше, чем это. В ней есть много вещей, которые дают какой-то потенциал для надежды. Другое дело, сейчас, конечно, надеяться очень трудно, но надо пытаться.
Es ist schwer im Moment tatsächlich Hoffnung zu schöpfen, was dieses Russland angeht. Aber, das sagt sie Maria Stepanova, dieses Russland besteht nicht nur aus dem Putin-System. Es gibt so viel anderes und mehr und daraus hofft sie. Dieser Preis Europäische Verständigung, Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, da ist ja dieses Wort Europa natürlich drin. Geografisch gehört ein Teil Russlands ganz sicher dazu. Politisch ist das Land komplett isoliert. Was bedeutet dieser Begriff europäische Verständigung für Sie im Moment?
Во-первых, я глубоко благодарна жюри этой премии. Это для меня и большая честь, и большая ответственность.
Also sie sagt, Maria Stepanova, erst einmal ist sie sehr dankbar der Jury, dass sie ihr diesen Preis zuerkannt hat. Und es ist auch eine große Verantwortung, die sie da bekommt.
Большая ответственность, потому что возможность понимания, возможность диалога – это то немногое, что остается сейчас у тех русских голосов, которые противопоставляют себя российскому государству.
Eine hohe Verantwortung auch deswegen, sagt Maria Stepanova, weil es eben auch die Möglichkeit bringt, sich zu verständigen, den Dialog zu suchen. Das ist genau das, was für jene Russen bleibt, die sich gegen den Putin-Staat stellen.
Кто-то из них остается в России, потому что считает, что страну надо менять изнутри, чтобы в ней не происходило. Кто-то вынужден страну покинуть. Но все эти люди, каждый сам себе, все вместе, они уже являются участниками этого диалога. И очень важно, что эти голоса могут быть услышаны и замечены, несмотря ни на что.
Und so ein Preis soll eben auch dazu beitragen, dass genau diese Stimmen des Widerstands auch hörbar werden, hörbar gemacht werden. Und das gilt für beide Gruppen, für jene, die da geblieben sind, die vor Ort in Russland weiter kämpfen, aber auch für jene, die gegangen sind, die das Land verlassen haben. Maria Stepanova, спасибо большое вам. Vielen Dank für das Gespräch.
Спасибо вам огромное. Я очень рада была.
Спасибо большое. Die russische Autorin Maria Stepanova. Sie bekommt den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Er wird im Frühjahr zu Beginn der Buchmesse verliehen. Und wir bleiben noch bei großen Autorinnen und wichtigen Preisen, auch wenn der Nobelpreis noch ein kleines bisschen berühmter ist und deutlich höher dotiert. Seit Oktober wissen wir, dass er an die Französin Annie Ernaux geht. Und wie es sich gehört, hat sie heute vor der eigentlichen Verleihung ihre Nobelpreisrede gehalten. Ist zuvor gesehen, wenn man den Literaturnobelpreis bekommt. Bob Dylan hat ja damals nur ein Audio geschickt. Spannend auch zu hören, ob sie die politischen Debatten um ihre Person thematisiert. Sigrid Brickmann hat Annie Ernaux zugehört.
Sie sei gerührt und glücklich, sagte Annie Ernaux leise und ein wenig verlegen, als sie Platz nahm in einem Sessel, der sie klein und zerbrechlich erscheinen ließ. Von jeher, sagte Annie Ernaux, gleich zu Beginn ihrer Rede, sei es darum gegangen, einen Satz zu notieren, den sie frei und ohne Zittern in der Stimme sprechen könne und der es ihr erlaube, wie in Stockholm, vor Menschen zu treten, die gekommen sind, ihr zuzuhören.
C'est la même nécessité qui m'envahit. Trouver la phrase qui me donnera la liberté et la fermeté de parler sans trembler à cette place où vous m'invitez ce soir.
Ein Versprechen, man kann auch sagen, eine Selbstverpflichtung, bildet den roten Faden von Annie Ernaux Rede. 1962, gerade mal 20 Jahre alt, notierte sie in ihr Tagebuch den Satz: J'écrirai pour venger ma race. Man darf das Wort Rasse nicht wortwörtlich übersetzen, und sie selbst setzt es heute in Anführungszeichen. Gemeint ist die Welt, aus der sie kommt und in der einem ein unverrückbarer Platz zugewiesen wurde.
Je pensais orgueilleusement et naïvement.
Stolz und zugleich naiv dachte ich, deren Vorfahren Bauern, Arbeiter und kleine Händler waren, die für ihre schlechten Manieren, ihre Art zu sprechen und ihre Ungebildetheit verachtet wurden, es würde reichen, Bücher zu schreiben, um die soziale Ungerechtigkeit qua Geburt, qua Herkunft zu beheben. Ich glaubte, dass ein individueller Sieg Jahrhunderte der Beherrschung und der Armut auslöschen könnte.
Es hat nicht lange gedauert, bis Annie Arnaud begriff, dass das Schreiben ihr helfen konnte und sollte, die inneren wie äußeren Gründe zu verstehen, die sie von ihren Ursprüngen, von ihrem Milieu entfernt hatten. In großen Schritten rekapituliert sie ihren Werdegang. Ohne sich einschüchtern zu lassen von den literarischen Werken bewunderter Autoren wie Flaubert, Proust und Virginia Woolf, fand Annie Arnaud ihren unvergleichlichen Stil.
Ich musste Schluss machen mit dem Gut-Schreiben und keine schönen Sätze mehr bilden. Eine Kunst, die ich meinen Schülern im Übrigen beizubringen hatte, um zu verstehen, was mich im Innersten zerriss.
Es ging darum, die, wie sie sagt, Scham für die Scham einzudämmen und auszutreiben. Den Zorn auf den diskriminierenden Umgang mit Frauen, aber auch die Wertschätzung des eigenen Körpers und sexuelles Verlangen auszudrücken. Damals wie heute besteht für Annie Arnaud die Notwendigkeit, nicht nur ihre Klasse zu rächen, sondern auch das eigene Geschlecht. In einem Nebensatz beklagte sie, dass es in Frankreich noch immer männliche Intellektuelle gäbe, die Leistungen und Texte von Frauen nicht rezipierten, sie nirgends erwähnten. Sie selbst, wie viele andere Autorinnen, versuchten doch gerade, Emotionen zu dechiffrieren, die jedem von uns zutiefst vertraut sind. Was ist schließlich universeller als Liebe, Schmerz, Trauer und Scham? Jenes Gefühl, das die wohl tiefsten und letzten Wahrheiten birgt. Annie Arnauds Literatur zeigt, dass es möglich ist, aus der Einsamkeit und Dunkelheit der individuellen Erfahrung herauszutreten, sich kenntlich zu machen, auch auf die Gefahr hin, Fehler zu begehen. Zu den gegen sie gleich nach der Begeisterung für die Vergabe des Literaturnobelpreises erhobenen Vorwürfen, sie vertrete in Petitionen BDS-Positionen und sei eine Antisemitin, äußerte sich Annie Arnaud nicht.
C'est ainsi que j'ai conçu mon engagement dans l'écriture.
Mein Engagement besteht im Schreiben, nicht darin, für eine bestimmte Kategorie oder Schicht von Lesern zu schreiben. Ich gehe von meiner Erfahrung als Frau aus, von meiner Erinnerung wie der Gegenwart, die unentwegt Bilder und Worte der anderen hervorbringt.
Depuis le présent, sans cesse pourvoyeur d'images et de paroles des autres.
Zum Ende ihrer Rede verlieh sie noch einer Grundüberzeugung Ausdruck, die zeigt, auf welch bewundernswürdige Weise sie sich von zeitgenössischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen abhebt.
En m'accordant la plus haute distinction littéraire qui soit.
Indem man mich mit der allerhöchsten literarischen Auszeichnung ehrt, für die Arbeit des Schreibens, die persönliche, in Einsamkeit und Zweifeln vollzogene Suche in ein sehr helles Licht gesetzt. Es blendet mich nicht. Ich begreife den Nobelpreis nicht als individuellen Sieg. Es liegt weder Stolz noch Bescheidenheit darin, zu denken, dass er in gewisser Weise ein kollektiver Sieg ist.
Annie Arnaud hat heute also in Stockholm ihre Nobelpreisvorlesung gehalten. Und Sigrid Brinkmann dazu gehört. Zwei neue Filme hat Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion mitgebracht, über die wir jetzt reden wollen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Einer läuft im Kino, der andere nur bei einem Streamingdienst. Beginnen wir einfach aus Reminiszenz vor diesem tollen Ort Kino, tatsächlich mit dem Kinofilm. Er kommt aus Frankreich, von Mia Hansen-Löwe mit Léa Seydoux in der Hauptrolle, An einem schönen Morgen und Bon Matin. Es ist eine Familiengeschichte. Was wird da erzählt?
Es ist die Geschichte einer von Léa Seydoux gespielten Übersetzerin, Sandra Kinsler heißt sie, die nach dem Tod ihres Mannes mit ihrer 8-jährigen Tochter in Paris zusammenlebt und zusehen muss, wie ihr Vater, ein ehemaliger Philosophieprofessor Georg Kinsler, aufgrund einer Krankheit, so einer Nervenkrankheit, nicht nur langsam das Augenlicht verliert, sondern auch immer mehr durcheinander kommt, sein Gedächtnis verliert, nicht genau weiß, mit wem er da redet. Und nun versucht sie irgendwie zusammen mit ihrer Schwester irgendwie nach einem bezahlbaren und auch humanen Pflegeheim für den Vater zu suchen, weil es ist unmöglich, dass sie den Vater aufnimmt. Insofern handelt der Film eigentlich ganz viele Themen ab, die uns alle irgendwann mal auch, mit denen man sich auch mal auseinandersetzen muss. Und dann fängt diese junge Frau auch noch eine Liebesaffäre an mit Clément, das war ein Freund, den sie ein bisschen aus den Augen verloren hat. Der ist aber verheiratet, aber sie selbst hat irgendwie geglaubt, Liebe wird es in ihrem Leben gar nicht mehr geben. Sie ist so in ihrem Alltag drin, so als Mutter, dann hat sie den Vater und das gestattet sie sich gar nicht mehr, sich auch nochmal leidenschaftlich zu verlieben. Und Mia Hansen-Löw hat so eine Art und Weise, das auf so eine schöne, unprätentiöse Art zu inszenieren.
Also ziemlich viel drin, Liebe, Leben, Tod, Familie, die großen Themen und sie sagen, unprätentiös inszeniert und vor allem noch ein interessanter Aspekt, Sie haben schon den Namen erwähnt, Kinsler, das klang schon so ein bisschen deutschsprachig, ist ungewöhnlich. Es gibt da offenbar einen Bezug zu deutschsprachiger Kultur.
Ja, dieser Film ist durchaus persönlich, hat wahrscheinlich auch gewisse autobiografische Züge. Mia Hansen-Löw ist ja die Tochter eines Österreichers, der in Wien aufgewachsen ist, eben auch mit Büchern aufgewachsen ist. Und ich habe ihr natürlich, ich hatte die Chance oder die Möglichkeit, sie zu interviewen, habe ihr natürlich auch die Frage nach diesem deutschen Element gestellt in diesem Film, weil das im Film wichtig ist und ihr persönlich ist es auch wichtig. Und dann hat sie mir Folgendes gesagt.
J'ai grandi au milieu des livres allemands. Ça a énormément marqué ma jeunesse et je crois influencé ma sensibilité.
Ich bin inmitten deutscher Bücher aufgewachsen. Das hat meine Jugend sehr geprägt, aber auch meine Empfindsamkeit beeinflusst. Es waren die Bücher meines Vaters, die diese sonst sehr einfache Wohnung definierten. Der größte Luxus bestand darin, dass es schöne Buchausgaben deutschsprachiger Autoren gab. Ich empfinde die starke Verbindung zu meinem Vater dank dieser Wiener Kultur.
De cette culture au fond viennoise, je dirais, pour résumer.
Also eine Reminiszenz, auch an ihren Vater offenbar, ne?
Mhm. Durchaus und das macht auch ein bisschen so ihr Kino aus, also Künstler oder Leute, die Intellektuelle sind, das hat sie schon immer ein bisschen thematisiert, gerade auch in ihren ersten Film, sie hat jetzt 8 Filme gemacht und in ihrem zweiten Film, Der Vater meiner Kinder, da ging es um einen Filmproduzenten, der keinen Erfolg hat und der einen riesengroßen Flop landet und sich deshalb das Leben nimmt. Also das sind streckenweise auch harte Geschichten, die sie erzählt, aber sie erzählt das so liebevoll und auch mit so einer Empathie für die Figuren, dass man da als Zuschauer sich immer ganz gut hineindenken kann, selbst wenn einem diese Welt vielleicht fremder erscheint, aber es ist natürlich auch so eine bürgerliche Welt, die sie da zeigt, aber das ist eine, der man auch gerne zuschaut, weil manchmal kann das ja im Kino auch ein bisschen langweilen, wenn man immer nur Mittelstandsgeschichten sieht, aber hier reichert sie die durchaus auf so eine natürliche Art und Weise an, weil ein Vater, wo man sich überlegen muss, ob er nun ins Pflegeheim muss oder nicht, das betrifft ja jede soziale Schicht letztendlich.
Also auf ins Kino zu diesem Film an einem schönen Morgen von Mia Hansen-Löw mit Léa Seydoux in der Hauptrolle. So, und jetzt verlassen wir den, ich glaube, von uns beiden jedenfalls sehr geliebten Ort Kino und setzen uns wie ganz viele Menschen tatsächlich vor den Laptop oder vor einen Beamer, was auch immer, jedenfalls Streamingdienst, Apple TV. Dort ist jetzt zu sehen ein Film von Antoine Foucault, Emancipation. Und da ist Will Smith zu sehen in der Hauptrolle, eine Sklavengeschichte. Was genau wird da erzählt?
Es ist ein sehr hartes Sklavenepos, das sozusagen zu Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 einsetzt, wo im Süden natürlich noch Afroamerikaner als Sklaven gehalten werden, auf unmenschlichste Weise da arbeiten müssen. Da geht es um einen von Will Smith gespielten, aus Haiti stammenden Afroamerikaner, eben Peter. Der wird am Anfang, da wo er seine Familie hat und wo er eh schon als Sklave ist, wird er praktisch weggeschickt auf eine noch viel schlimmere Farm, in so eine Art Arbeitslager, wo er für die Südstaaten-Armee Schienen verlegen muss. Und das erinnert schon sehr, sehr an einen, man kann schon richtig Konzentrationslager sagen, zumindest ein Todeslager, wo die Arbeiter so lange geschunden werden, bis sie einfach nur sterben. Mhm. Und da spürt er sehr schnell, da hat er keine Chance zu überleben. Also versucht er zu fliehen, weil er gehört hat, in Baton Rouge sind schon die Lincoln-Truppen und wenn ich das schaffe, dann bin ich frei. Also dieser Freiheitsgedanke ist da sehr, sehr wichtig.
Um nur vielleicht einen akustischen Eindruck von diesem Film zu bekommen, hören wir einfach mal in den Trailer rein.
The slaves are free. To die in a swamp. There are many ways to die here.
Da hört man schon so ein bisschen dieses Dunkle und sehr Dramatische. Also welchen Sound und welche Ästhetik hat dieser Film?
Na, der ist hauptsächlich in Schwarz-Weiß gedreht, ist auch ein wunderbarer Kameramann, Robert Richardson, dreifacher Oscar-Preisträger, der vor allen Dingen für seine Filme mit Oliver Stone, Platoon beispielsweise, Born on the Fourth of July, aber auch Martin Scorsese und in letzter Zeit auch Quentin Tarantino bekannt ist. Da nimmt man schon auch stilistische Anleihen an Schindlers Liste. Das ist schon, denke ich, auch sehr, sehr bewusst gesetzt worden, so eine Leidensgeschichte eben zu erzählen, aber eben einer anderen Community, hier der Afroamerikaner. Und das Problem ist halt nur, das sind wunderbare Bilder, auch wunderbare Kompositionen und das müsste man eigentlich auf der größten Leinwand sehen. Da ist der kleine Bildschirm einfach zu klein. Und
in dann, Amerika war es ganz kurz zu sehen.
In Amerika lief er eine Woche am 2. Dezember, kam er für eine Woche ins Kino.
Um für die Oscars in Frage zu kommen vielleicht?
Das macht man ja auch gerne, aber hier in Deutschland hat man es nicht gemacht. Und dann kommt noch hinzu, dass dieses Schwarz-Weiß, was eigentlich sehr beeindruckend ist und was ich auch sehr gerne sehe, wird dann aber so ein bisschen modisch aufgemotzt. Man sieht da mal ein bisschen Grün, man sieht da mal ein bisschen Blut, aber so in herausgenommenen Farben. Aber das lenkt letztendlich ab, weil man nie genau weiß, ist das jetzt reines Schwarz-Weiß oder ist das jetzt so ein stilisiertes Schwarz-Weiß? Aber das lenkt von der Geschichte ab und zeigt auch so ein bisschen die Schwäche des Regisseurs Antoine Fuqua, der Filme wie Training Day gemacht hat mit Denzel Washington. Der ist eher ein Mann fürs Grobe. Und selbst in so einem Film, das wird nachher ein reißerischer Actionfilm, weil der flieht durch die Sümpfe, wird von einem gnadenlosen Kopfgeldjäger von Ben Foster gespielt, gejagt, aber beide Charaktere sind letztendlich eindimensional.
Also enttäuschend dieser Film aus Sicht von Jörg Taschmann, der jetzt bei Apple TV zu sehen ist mit Will Smith in der Hauptrolle von Antoine Fuqua, Emancipation, und dafür aber die Empfehlung ins Kino zu gehen in diesem Film von Mia Hansen-Löw an einem schönen Morgen. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter.
Das Internationale Auschwitz-Komitee drängt auf ein hartes Vorgehen gegen sogenannte Reichsbürger. Die Behörden und die Polizei seien aufgefordert, alle Reichsbürger konsequent zu entwaffnen, bevor es zu einer Katastrophe komme, erklärte Exekutiv-Vizepräsident Häubner in Berlin. Am Morgen hatten Ermittler eine terroristische Vereinigung mit Verbindungen zur Reichsbürgerszene zerschlagen, die seit mindestens einem Jahr einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Häubner sagte, die Bewaffnung der Gruppe sei mehr als besorgniserregend, ebenso wie ihre augenscheinlichen Verbindungen in Bereiche des Militärs und der Polizei. Deutlich werde auch ein Zusammenspiel mit parlamentarischen Steigbügelhaltern aus der AfD. Klimaaktivisten haben den Eingang der Mailänder Scala kurz vor einer Premiere mit Farbe beschmiert. Auf Fotos waren die blau und rosa beschmierten Säulen am Eingang des Theaters zu sehen. Aktivisten der Gruppe Ultima Generazione hielten Plakate mit der Aufschrift »Kein Gas und keine Kohle« hoch. Eine von der Universität Potsdam beauftragte Untersuchungskommission sieht die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Fach jüdische Theologie bestätigt. Ihr Bericht unterstreicht die Rolle des Direktors der Rabbinerausbildungsstätte Abraham Geiger-Kolleg Walter Homolka bei den Missständen. Carsten Dippel.
Am Kolleg habe nicht nur ein Klima der Angst geherrscht, sondern es sei regelrecht eine Kultur der Angst etabliert worden, so Zentralratspräsident Josef Schuster. Dies widerspreche den hohen ethischen und moralischen Standards einer Rabbinerausbildung. Rabbiner Walter Homolka hat die Veröffentlichung der vorläufigen Untersuchungsergebnisse scharf kritisiert. Er spricht mit Blick auf das Gutachten der Kölner Kanzlei von Vorverurteilung und behält sich rechtliche Schritte gegen den Zentralrat vor. In einem Brief an die Vorstände liberaler Gemeinden schrieb Homolka, er sei sich weder rechtlich noch moralisch einer Schuld bewusst.
Nicht bestätigt hätten sich dagegen Vorwürfe der Duldung sexueller Belästigung, hieß es. Die Vorwürfe waren Anfang Mai durch einen Medienbericht bekannt geworden. Ein bekanntes Werk des Malers Tizian ist in London für einen zweistelligen Millionenbetrag versteigert worden. Beim Gemälde Venus und Adonis fiel der Hammer bei umgerechnet etwa knapp 13 Millionen Euro inklusive Gebühren. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's handelt es sich bei dem Werk, das vermutlich in den 1550er Jahren gemalt wurde, um eine der beiden am besten erhaltenen Varianten des Motivs in Privatbesitz. Venus und Adonis gilt als Bestseller des italienischen Künstlers und seiner Werkstatt und wurde mehrfach hergestellt.
Bettina Ritter mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Fazit.
So, und jetzt kommen wir zu, ja, wohl dem immer noch wichtigsten Kunstpreis der Welt. Immer ein bisschen Aufregung auch bei seiner Vergabe, der Turner Prize. Das war schon damals, als zersägte Kühe in Formaldehyd den Preis bekommen haben oder ein Bett mit schmutziger Unterwäsche. Der Preis verhalf aber auch heute angesehenen Künstlern wie Wolfgang Tillmanns zum Beispiel zum Durchbruch. Der Preis hat aber eben auch wirklich was mitgemacht. 2019 protestierten die 4 für den Preis nominierten Künstler gegen den Wettbewerbscharakter und erklärten, nur gemeinsam ausgezeichnet werden zu wollen. 2020 gab es ihn nur in Form von Corona-Hilfen. Heute nun also wieder, ich sag mal, eine relativ reguläre Verleihung, wenn man so will, in der Tate in Liverpool. Und Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood, diese Band, die in den 80ern sehr berühmt und groß war, mit dem Song Power of Love, hat die Preisträgerin, das kann man schon mal sagen, es ist eine Frau, verkündet.
Now it's time to present the Turner Prize for 2022 to the winner, Veronica Ryan.
Große Begeisterung da im Raum in Liverpool. Veronica Ryan also. Die Künstlerin mit karibischen Wurzeln bekommt den Turner Prize 2022 und bei der Danksagung, da hatte sie nichts vorbereitet, weil das alles so angsteinflößend sei, aber an die Familie hat sie auf jeden Fall gedacht.
Thank you so much. I didn't prepare anything because it's so scary. That's fabulous. Thank you, Mommy and Daddy. All my family. My family are here, my siblings. I just want to say thank you to everyone. This is wonderful. Thank you so much.
Veronica Ryan, Carsten Probst, Sie haben sich diese Verleihung des Turner Prizes angeschaut. Also, die richtige unter den 4 Nominierten?
Ja, also ich hätte eher auf Ingrid Pollard getippt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf, aber bei Veronica Ryan und was wir jetzt eben vor dieser Rede gehört haben, das passt irgendwie auch zu ihrer Kunst, dass dieses Familiäre, das ist irgendwie so in ihrem Werk und ihrer Biografie wirklich angelegt, ist eine beeindruckende Künstlerin, vor allem mit dieser Biografie, die ist auch wirklich für die Arbeit wichtig, sie stammt von der Insel Montserrat, die zu diesen britischen Überseegebieten gehört und in der Karibik ungefähr so zwischen Kuba und der Nordküste von Venezuela liegt und Ryan ist ja Jahrgang 56, gehört also zu diesen älteren Jahrgängen, die seit einiger Zeit beim Turner Prize wieder zugelassen sind, kam als Kind nach Großbritannien, man kann sagen, dass sie bislang eigentlich eher am Rand des britischen Kunstbetriebes ausgestellt hat. Alles, was jetzt quasi noch in ihrer Installation für den Turner Prize zu sehen ist, geht so mehr oder weniger auch auf ihre Einwanderungsgeschichte, die Beziehung auch zu ihrer Mutter, zu ihrer Familie zurück, mit so kleinen gehäkelten Beuteln, die herunterhängen von der Decke, in denen sich so Früchte, Samen, Nussschalen befinden, bronzene Fischschalen sind auf einem Tisch gedeckt, Teller aus fleckigem Stoff, Kissen aus Gips, alles in allem eine sehr poetisch intime Versammlung, wie so eine Einrichtung, eine Erinnerungswelt, so aus persönlichen rituellen Dingen und Zeugen erfundener Geschichten. Also berührend durchaus, aber auch, wie man sagen muss, etwas, das gerade sehr gut in die laufenden Diskurse passt, natürlich.
Auch ein Stück Aufarbeitung von Kolonialgeschichte?
Ganz klar. Also sie gehört zu den britischen schwarzen Künstlerinnen, die eine ganze Community haben und die auch schon öfter mal bei dem Turner Prize ausgezeichnet wurden. Auch eine zweite Bewerberin gehört dazu, eben die erwähnte Ingrid Pollard. Auch sie gehört zu den schon fortgeschrittenen Jahrgängen. Und auch sie ist als Kind nach Großbritannien eingewandert aus Guyana. Und die hat hier ebenfalls so eine ähnlich thematische Installation gemacht. Allerdings finde ich sehr eindrucksvoll mit so, ja, man kann fast sagen, mechanischen Wesen, die so ein bisschen an Marcel Duchamp erinnern, so an einem Fahrrad mit einem Seil, ein Wesen, das sich so mechanisch auftürmt und wieder in sich zusammenfällt oder zwei Kettensägen, die sich mechanisch aufwärts recken, einen Schnittpunkt bilden und wieder zurücksinken und dann sieht man auf einer Serie von Fotografien so ein kleines schwarzes Mädchen in einem weißen Kleid aus den 1940er Jahren zu einem Knicks niedersinken und die entsteht dann immer wieder auf. Also dieses mechanische Endlos grandiose Auf- und Niedersinken, Stolz und Ergebung als geschichtsphilosophische, philosophisches Statement, kann man sagen. Auch eine sehr eindrucksvolle Arbeit. Wie gesagt, das wäre eher so mein Tipp gewesen.
Aber auch als Nominierter oder Nominierte könnte ich mir vorstellen, dass man trotzdem von dem Ruhm des Preises mit profitiert. Also auch Ihre persönliche Favoritin, die es jetzt nicht geworden ist, Ingrid Pollard. Also wo steht dieser Turner Prize im Jahr 2022?
Ja, insgesamt ist es eigentlich interessant. Ich finde, der Preis hat insgesamt an Qualität verloren. Ein Eindruck ist, also gut, Sie sagen, der Ruhm wirkt natürlich vielleicht nach dieser Preisverleihung, aber ich frage mich diesmal so ein bisschen, weiß man nächstes Jahr noch, wer dieses Jahr eigentlich genau zu sehen war? Die Auswahl der Nominierten läuft so ein bisschen den allgemeinen Debatten und Themen hinterher. So einen ganz eigenen Akzent, wie ihn der Turner-Preis immer setzen wollte, kann ich in diesem Jahr nicht so richtig erkennen. Ein bisschen schwierig finde ich auch zum Beispiel jetzt eine andere Nominierte, die war gerade mal so knapp über 30 mit einer fast 70-Jährigen wie Ingrid Pollard in einen Wettbewerb zu schmeißen. Wie will man das eigentlich richtig miteinander vergleichen? Und dazu passt, finde ich, dann auch noch ein Detail, nämlich, dass die Jury sich teilweise aus Leuten zusammensetzt, die zu Galerien gehören, in denen die Nominierten vorher ausgestellt waren. Also so viel Interessenvermischung, würde ich sagen, liefert jetzt auch nicht wirklich zwingend Argumente für die Relevanz eines Preises.
Ja, da stellen sich, glaube ich, einige Fragen, wenn man das hört, was Sie gerade sagen über die Auswahlkommission und die Jury dieses Turner Prizes. Aber immerhin, ja, er gilt jedenfalls in der breiteren Öffentlichkeit immer noch als einer der wichtigsten Kunstpreise der Welt und bekommen hat ihn also in diesem Jahr Veronica Ryan, diese britische Künstlerin mit karibischen Wurzeln. Und Carsten Probst hat für uns diesen Preis, die Preisvergabe beobachtet und noch einmal eingeordnet. Zu Shishi Pop kommen wir jetzt. Schöner Name für ein Performance-Kollektiv, das ja im Gegensatz zu der ähnlich klingenden Band komplett aus Frauen besteht. Shishi Pop, sehr erfolgreich, haben immer konkrete Themen, die sie behandeln, zum Beispiel Ost-West-Unterschiede. Schon vor 10 Jahren haben sie das Stück Schubladen gezeigt über Ost-West-Klischees. Und dazu hatte das rein westdeutsche Performance-Kollektiv sich auch Ostfrauen mit auf die Bühne geholt. Und jetzt gibt es eine Art, wie soll man sagen, Nachfolger in Berlin zu sehen. Heute war Uraufführung im Hebbel am Ufer. Mauern, so heißt es. Und darüber haben wir schon gesprochen mit einer der Protagonistinnen, mit Lisa Lukassen von Shishi Pop.
Die Mauer hat sich pluralisiert. Also es ist nicht mehr die eine Mauer, sondern nachdem der eiserne Vorhang hochgegangen ist und die Berliner Mauer eingestürzt, sind blitzschnell oder schon die ganze Zeit da gewesen, neue Mauern dazugekommen, gegen die man auf eine andere Weise läuft, die irgendwie Teilhabe verhindern, die wir irgendwie anfangen wollen, ein bisschen durchlässiger, durchsichtiger oder zumindest sichtbar zu machen.
Shishi Pop, Lisa Lukassen also hier über Mauern. Das neue Stück heute Abend in Berlin. Barbara Behrendt war für uns dort. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also wenn man Mauern so hört und das jetzt vergleicht mit Schubladen, also zumindest vom Titel her, klingt schon mal etwas deutlich härter. Also alles noch festgefügter zwischen Ost und West?
Ja, es herrscht wirklich eine große Ratlosigkeit auf der Bühne, das kann man schon so sagen, die aber gar nicht so viel mit Ost und West nur zu tun hat. Also es geht auch mal um den heißen Sommer, den man jetzt nicht mehr genießen kann, oder um Woody Allen und Roman Polanski, die auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. Es ist auch eine ziemliche Weltuntergangsstimmung da auf der Bühne. Es wird auch mal der Neoliberalismus als Stichwort reingerufen oder das ungerecht verteilte Eigentum auf der Welt, aber eben nicht unbedingt als nur Geschichte zwischen der DDR und der BRD. Nur am Anfang, da wird's mal konkret thematisiert, wie hier eben Performerinnen aus Ost und aus West aufeinander geprallt sind und in der damaligen Inszenierung und eben auch heute. Und da wird's dann auch mal ganz kurz wirklich konfrontativ.
Das ist Peggy Mädler, der es schwerfällt zu akzeptieren, dass das Eigentum verteilt und die Plätze vergeben sind. Und Peggy, auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt, tut es mir leid, dir sagen zu müssen, dass auf dieser Bühne hier nichts dir gehört, sondern das gehört alles uns.
Gleichzeitig gibt es ja eine Veränderung in diesen letzten 10 Jahren. Da ist ja einiges passiert. Ja? Also haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich jetzt dieser, nennen Sie mal zweiten Teil, da noch etwas Neues bringt, eine neue Perspektive?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sich faktisch wirklich so viel nochmal verändert hat in den letzten 10 Jahren zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Aber die Performerinnen selber sind halt an einem anderen Punkt in ihrer Biografie angekommen. Bei den Schubladen, da ging es halt noch sehr darum, wie das System, in dem man aufgewachsen ist, die eigene Biografie geprägt hat. Also zum Beispiel, wer hat welchen Geschichtsunterricht gehabt oder wer hat welche Lieblingsplatte zum Liebeskummer gehört und wer ist wie sexuell aufgeklärt worden, und die größte
Übereinstimmung damals, das war sehr lustig, war dann eigentlich Kathi Witt und ihre Eiskunstläufe.
Ausgerechnet.
Darauf konnte man sich einigen. Genau. Und das hatte damals jetzt auch keinen großen Anspruch auf eine scharfe Analyse, aber man hat eben über die Anekdoten und auch über den Humor dann doch vieles voneinander erfahren. Da gab es auch noch die Hoffnung auf ein Zusammenwachsen, wenn auch ein schwieriges. Hier ist es aber ganz anders. Der Abend ist nicht nur viel hoffnungsloser, er wabert auch wirklich an vielen Stellen durch Raum und Zeit und Sphären im wahrsten Sinne vor sich hin.
Ja, viele Themen. Sie haben es ja zu Beginn des Gesprächs schon gesagt. Das ist ja einfach vielleicht ein bisschen zu viel an diesem Abend, was man möchte.
Inhaltlich? Ja, genau. Es ist inhaltlich viel zu viel und man weiß auch gar nicht genau, wo das eigentlich hinführen soll. Also es gibt so ein viel technischeres Setting als früher auf der Bühne. Das ist nochmal ganz anders. Da wird mit einer Kamera, werden Fotos abgefilmt und dann projiziert auf Gazevorhänge und die Performerinnen betreten dann entweder als digitale Ichs dann selber auch diese Fotos und gehen oder gehen durch den Vorhang und suchen dort dann quasi auch nach Utopien. Und diese Utopiensuche wird eigentlich ein großes Thema. Und da kommen dann nochmal zwei Gäste ins Spiel und da wird es wirklich völlig absurd. Da kommt die russische Performerin Natascha Borenko und es kommt Yatche Ko aus Korea. Die sind aber nur per Video zugeschaltet, obwohl die eigentlich im Theater sind und später auch noch beim Applaus auf die Bühne kommen. Aber die sollen so den Eindruck erwecken anscheinend von der großen, weiten Welt und von Osterweiterung, ich weiß es nicht, bis Sibirien und Südkorea. Und die tragen so seltsame Strickhauben wie Astronautenhelden. Alles so futuristisch und die entwickeln dann eben gemeinsam Utopien. Also man soll Kartoffeln in Sibirien anbauen, okay, soweit habe ich es noch verstanden, aber ganz weh wird es dann mit Yatche
Ko,
ja genau, die will als Bühnenfigur sterben, allerdings in einem anderen Körper. Yatche definiert sich als non-binär, also projizieren dann die Spielerinnen ihren Schnurrbart und Muskeln auf ihr Videobild, bis dann ihr Bild wirklich erlöscht. Das heißt, irgendwie geht es dann plötzlich auch um Genderfragen. Mhm. Keine Ahnung, in welcher Verbindung diese dann wirklich sehr langen Szenen am Ende dann auch zu diesem Ausgangspunkt von Ost-West stehen sollen.
Das klingt irgendwie alles zu viel. Und für Sie war es offenbar auch zu viel. Oder was ist Ihre Bilanz am Ende des Abends?
Ja, es war zu viel und es war eigentlich auch ja so schade und fast ein bisschen erschreckend, weil Schubladen war so ein frischer, kluger, lustiger, humorvoller Abend, wie es eigentlich immer ist, wenn Shishi Pop sich wirklich konkret mit ihren Biografien beschäftigen. Das können die eigentlich total gut, wenn was Intimes wirklich verhandelt wird. Aber hier ist diese Ratlosigkeit der Gruppe halt nicht zu so einer gesellschaftspolitischen Ratlosigkeit geworden, sondern auch zu einer ästhetischen, also inhaltlich künstlerisch geht da einfach nichts zusammen.
Also große Enttäuschung nach diesem neuen Stück von Shishi Pop, Mauern im Hebbel am Ufer in Berlin. Barbara Behrendt kam jedenfalls ziemlich enttäuscht daraus zurück. Ich danke Ihnen sehr. Und
sehr gerne.
Noch mehr Bühne gibt es ja in unserem Theater-Podcast. Und diesmal schauen wir zurück auf das Theaterjahr 2022, unter anderem auch mit der Theaterkritikerin Shirin Sochi-Travalla. Ihr fiel zum Beispiel auf die große Sehnsucht des Publikums nach Gemeinschaft.
Einfach, dass sie total Bock drauf haben, zu reden über das, was sie gesehen haben. Das hatte ich ja auch in Frankfurt, war ja dieses Politik im freien Theater. Und da saßen auch so ganz gemischte Leute und die hatten einfach richtig das Bedürfnis, nach der Vorstellung zu sagen, was ihr Eindruck ist. Und dann natürlich auch zu diskutieren mit den anderen. Und ich glaube, dass das ganz verstärkt durch diese Pandemie gekommen ist, wo man halt alles mit sich alleine zu Hause ausgemacht hat. Wenn irgendwas abgesetzt wird, dann finde ich immer, dann macht doch sofort, bevor ihr es absetzt, macht doch irgendwie ein Publikumsgespräch und bittet die verschiedenen Positionen auf die Bühne. Das finde ich selbst ja auch spannend.
Shirin Sochi-Travalla, Theaterkritikerin, also in unserem Podcast der Rückblick auf das Jahr 2022. Susanne Burkhardt, Elena Philipp sind dabei, natürlich bei diesem Theaterpodcast jetzt überall zu haben, wo es Podcasts gibt. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen. Tobias Wenzel tut das.
Schluss mit der Selbstzensur, titelt Ijoma Mangold auf der ersten Feuilletonseite der Wochenzeitung Die Zeit. Zwei Schriftsteller von Weltrang hätten nun behauptet, dass die Redefreiheit nicht etwa nur in Diktaturen bedroht sei, sondern auch in der westlichen Welt ein bedrohtes Gut zu werden drohe. Und das gelte es mutig zu verteidigen. Mangold setzt zu folgendem 20 Zeitungszeilen umfassenden Satz an. Dieses Mal allerdings, so diagnostizieren die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie und der US-Amerikaner Eyad Akta unabhängig voneinander, aber wie im Duett, sei die Redefreiheit nicht von oben durch staatliche Zensur bedroht, sondern von unten. Man könnte sagen, durch eine engagierte Zivilgesellschaft, die im Namen marginalisierter Gruppen versucht, bestimmte Meinungen und Ansichten zu deplatformen, also dafür zu sorgen, dass diese keine Plattform, keine Bühne bekommen. Bestimmte Bücher, die die Gefühle von Lesern verletzen könnten, aus den Bibliotheken zu verbannen. Cultural Appropriation zu brandmarken. Auf keinen Fall darf ein weißer Historiker über einen schwarzen Bürgerrechtler schreiben. Durch sozialen Druck dafür zu sorgen, dass Leute ihren Job verlieren, weil die Netzcommunity eine ihrer Äußerungen für rassistisch hält. Und so insgesamt eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich lieber auf die Lippen beißt, als leichtfertig etwas zu sagen, das anstößig sein könnte. Ende des Bandwurmsatzes von Ijoma Mangold in der Zeit. Mangold hofft, dass das Beispiel von Adichie und Akta breit in die Gesellschaft hineinwirken werde und am Ende vielleicht sogar der Cancel Culture die Zähne ziehe. Mit dem Thema verwandt ist das Gendern, das auch von einigen Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrieben wird. Fabian Peyer sprach in der Frankfurter Allgemeinen vom Samstag deshalb von Gendersendern. Peyer gehört zu den rund 350 Sprach- und Literaturwissenschaftlern, die einen Aufruf unterzeichnet hatten, der die Gendersprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert. Die Anstalten hätten sich bis heute nicht inhaltlich mit der Kritik auseinandergesetzt, so Peyer. Der ehemalige Intendant des SWR, Peter Voss, gibt Peyer nun, ebenfalls in der FAZ, Recht darin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch das Gendern einen weiteren Keil zwischen sich und seine Nutzer treibe. Aber, ergänzt Voss resigniert, diese Gefahr dürfte die Gesinnungstäter wie auch die Opportunisten, die diese Tendenz zu verantworten haben, kaum umstimmen. Über eine andere Gefahr berichtet Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der von Putin verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Am Samstag erhält Memorial den Friedensnobelpreis. 2 Tage vor Kriegsbeginn hatten wir bei Memorial eine 15-stündige Razzia, erzählt Scherbakowa. Die Polizei kam auch bei uns privat vorbei und warnte, dass wir nicht zu unangemeldeten Kundgebungen gehen sollten. Das war Einschüchterung. Aber eigentlich wollte ich bis zum Schluss nicht wahrhaben, dass es gefährlich werden könnte. Allerdings habe ich mich irgendwann dabei ertappt, dass ich immer früher aufstehe. Wohl eine unterbewusste Vorsichtsmaßnahme. Ich wusste, sie kommen oft ganz früh und wollte im Zweifel gefrühstückt haben und angezogen sein. Dann aber kam morgens nicht die Polizei, sondern die SMS. Kiew wird bombardiert. Zum Glück nur eine Probewarnung, wird an diesem Donnerstag ab 11 Uhr über Smartphones, den Rundfunk, Sirenen und anderweitig verbreitet. Hans Zippert nutzt diesen bundesweiten Warntag als Steilvorlage für seine satirische Kolumne, wenn er in der Welt schreibt: Es wird davor gewarnt, den Warntag mit dem Warantag zu verwechseln. Den gibt es nämlich gar nicht.
Die Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.